Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin also Rainer Ebeling, verheiratet seit 45 Jahren mit Marianne. Wir haben 4 erwachsene Kinder, 3 Enkelkinder. Das ist so ganz kurz die Familiensituation. Ich war 30 Jahre lang Prediger und Pfarrer, zuerst in Baptistengemeinden, dann in der Landeskirche. Seit 2001 sind wir Mitglied in der Krishona Romanshorn nebenan und seit 2004 bin ich Dozent für systematische Theologie gewesen. Das in der Schweiz beim IGW und auswärts, solange es politisch möglich gewesen ist, in der Ukraine, dann in Rumänien, bis heute noch in Kroatien. Außerdem habe ich mit meiner Tochter ein kleines Projekt in Pakistan. Sie als Apothekerin macht mit Frauen auf den Dörfern medizinische Basisarbeit und ich versuche Gemeindeleitern bei dieser christlichen Minderheit etwas Schulung zu geben und miteinander, meine Tochter und ich, unterstützen auch eine christliche Primarschule in einem Slum in Rawalpindi. Und deswegen reisen wir dann auch einmal pro Jahr nach Pakistan. Ja, das sind so ein paar ganz rohe, knappe Daten, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, wer steht denn da vorne. Wir alle sind vertraut mit dem Bericht der Speisung der 5000. Steht ja schließlich auch in allen 4 Evangelien. Und ich glaube, jeder von uns kann diese Geschichte von der Speisung der 5000 nacherzählen, ohne große Probleme. In dem Zusammenhang der Speisung der 5000 überliefert Johannes uns aber auch eine längere Rede von Jesus. Und da, denke ich, fängt an, unsere Erinnerung und unsere Bibelkenntnis ein bisschen nachzulassen. Vielleicht kommt uns ja der Verbindung mit der Speisung der 5000 in den Sinn, vielleicht könnte ja Jesus in dieser Rede gesagt haben, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir dieses Stichwort haben, dann kommt vielleicht auch irgendwo so langsam bei unserem Computer die Schaltung, wer mein Blut trinkt und wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat das ewige Leben. Ja, und ganz am Schluss dieser Rede sagt dann Petrus zu Jesus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt und geglaubt, dass du Christus bist, du hast Worte ewigen Lebens. Nun, heute Morgen möchte ich mit euch aus dieser recht langen Rede Jesu 6 Verse herausgreifen und betrachten. Und zwar Johannes 6, Vers 30 bis 35. Da sagten die Juden zu Jesus, was für ein Zeichen tust du, dass wir sehen und dir glauben? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist dasjenige, das vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Soweit der Text, dieser Abschnitt aus der Rede Jesu. Zu unserem Leben gehören Missverständnisse. Das klassische Beispiel ist wohl das Schwanzwedeln von Hund und Katze, wenn sie sich begegnen. Der Hund meint, wie schön, jetzt können wir miteinander spielen. Und die Katze dagegen, pass auf, gleich hast du meine Krallen im Gesicht. Missverständnisse. Die Volkstheaterkomödien bauen darauf auf. In jedem Dorftheaterverein, der solch eine Komödie spielt, kommt es zu Missverständnissen und das ist das, worüber wir lachen. Viele Komikerpaare spielen mit Missverständnissen. Das Komikerpaar Ursus und Nadeschkin zum Beispiel, die machen das hervorragend. Aber auch schon früher, Oliver Hardy und Stan Laurel in ihren Slapstick-Komödien haben das auch immer wieder gemacht. Da sind sie in einem dieser Filme in einem Grand Hotel als Servicepersonal angestellt. Und das kann ja nur schief gehen. Und sie sollen an einem Bankett servieren und der Maître des Services sagt ihnen, in dieser Saison wird der Salat ohne Dressing serviert. Können Sie sich vorstellen, was passierte, als diese beiden Herren in Unterhosen servieren? Im Johannesevangelium kommen auch immer wieder Missverständnisse vor, zwischen Jesus und seinen Mitmenschen. Nikodemus zum Beispiel. Jesus spricht mit Nikodemus in der Nacht und sagt von ihm, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und er antwortet zurück, sagt man, wie soll ich als 50-jähriger Mann in den Leib meiner Mutter zurückkriechen? Das geht doch nicht. Er versteht eine natürliche Geburt und Jesus spricht von einer geistlichen Geburt, vom Heiligen Geist her, von oben her. Oder ein Kapitel später, die Frau aus Samarien am Brunnen vor Sychar. Als Jesus vom Wasser redet, meint sie, er bietet ihr ein ganz spezielles Mineralwasser an, das ihren natürlichen Durst stillt und sie nicht mehr in der Mittagshitze herauskommen muss und Wasser schöpfen und den schweren Krug wieder zurücktragen. Aber Jesus spricht davon, dass er die Quelle des Lebens ist. Und hier in Matthäus 6 verstehen die Menschen, dass Jesus ein Brot gibt, das sie nicht mehr hungern lässt. Er aber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Schauen wir uns doch diese Verse von Johannes 6, 30 bis 35 ein bisschen genauer an, um uns dann anschließend zu fragen, ob und wie wir heute Jesus missverstehen. Und schließlich sollten wir am Ende wie Petrus bekennen, wohin sollen wir gehen, Herr? Wir haben erkannt und geglaubt, dass du Christus bist. Du hast Worte ewigen Lebens. Und Jesus verheißt uns ja, dass er uns Leben in Fülle gibt. Unser Abschnitt beginnt mit der Forderung nach einem Zeichen. Wie so oft in den Evangelien. Jesus erhebt den Anspruch, der Messias zu sein. Der Messias, der sein Volk in die Freiheit führt, wie einst Mose. Und ein Prophet und gar der Messias muss sich durch ein himmlisches Zeichen beglaubigen. Und sie sagen nun zu Jesus, Mose hat unsere Väter mit Manna, mit Brot aus dem Himmel gespeist. Nun, Jesus, du hast zwar gerade 5000 Menschen gesättigt, aber das war irdisches Brot aus Gerstenmehl gebacken, nicht vom Himmel. Wie sieht es aus bei dir, Jesus, mit einem Zeichen, Brot vom Himmel. Nun kommt die ganz überraschende Antwort von Jesus. Er sagt ihnen: Mose hat euch kein Brot aus dem Himmel gegeben. Nicht Mose. Das ist schon mal schockierend. Und Jesus fährt fort: Nicht Mose hat euch versorgt, Gott. Gott hat euch versorgt. Und das Manna, das die Väter in der Wüste gegessen haben, ist auch irdisch und vergänglich. Wer es aufgehoben hat, über Nacht, sah, dass es von Maden zerfressen war. Wenn es in der Sonne auf dem Boden liegen blieb, zerschmolz es. Jedoch, sagt Jesus, Gott gibt auch wahres Himmelsbrot. Brot, das wirklich Leben gibt, und zwar der Welt Leben gibt. Die Zuhörer kriegen nicht mit, wie Jesus diesen feinen Unterschied macht, den Unterschied zwischen Manna und dem Himmelsbrot. Und so kommt es natürlich zu dem Missverständnis. Gib uns alle Zeit dieses Brot. Gib uns dieses Brot, damit wir nicht mehr hungern, damit wir ausgesorgt haben. Und jetzt kommt die Offenbarung von Jesus. Er gibt sich als Messias zu erkennen, indem er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und an mich glaubt, der wird nie mehr hungern und dürsten. Und auch hier geht es ja nicht um den Hunger und den Durst, den wir jeden Tag mehr oder weniger stark verspüren. Haben Sie Jesus verstanden? Der weitere Verlauf des Kapitels gibt uns die Antwort: Die meisten haben ihn nicht verstanden und wenden sich von ihm ab. Enttäuscht in ihren Vorstellungen vom Messias und im Anspruch Jesu, ihm und seinem Wort zu vertrauen, ohne ein weiteres Zeichen. Was wollten denn die Menschen damals eigentlich? Und was hat ihnen Jesus stattdessen angeboten? Definitiv sehnten sie sich nach einem Messias. Der sollte die Fremdherrschaft beenden, Frieden, Sicherheit und Wohlstand bringen, so wie es bereits beim Propheten Micha heißt: jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Und schließlich sollte die Herrlichkeit Gottes in den Tempel zurückkehren. Und in alledem erwarteten sie auch Ruhe und Sicherheit. Keinen Hunger, keinen Durst, ein Dach über dem Kopf. Das ist ganz natürlich und ganz verständlich. Und da sie fromme Leute waren, auch nicht zu vergessen, ihnen war es darum, in Ruhe und Frieden Gott dienen zu können. Das wollten sie beim Auszug aus Ägypten. Das konnten sie im Tempel in Jerusalem. Das wollten sie wieder nach dem Exil. Und dann waren da solche Leute, die sie von außen her bedrängten. Der Syrer Epiphanas der Vierte, der ein Zeusbild in den Tempel stellte. Pilatus, als er sein Amt antrat, einfach mitten bis ins Allerheiligste reinmarschierte, zum Entsetzen aller Juden. Immer und immer wieder in Ruhe und Frieden unserem Gott dienen können. Zacharias betet das, als sein Sohn Johannes geboren wird. Eine tiefe Sehnsucht im Herzen. All das verbindet sich mit dem Bild vom Messias und der Sehnsucht. Und Jesus sagt: Das ist alles schön und gut, aber es ist nicht das Entscheidende. Für all das trägt Gott Sorge. Er hat ja eben gerade 5000 Menschen gesättigt. Und in der Bergpredigt sagt Jesus: Das Entscheidende ist Gottes Reich. Gottes Reich zuerst. erste Priorität. Gott weiß, dass alles andere nötig ist. Und im Johannesevangelium sagt dann Jesus: Glaubt an mich, dass ich der Sohn Gottes bin. Glaubt, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er den Sohn gegeben hat. Glaubt, dass ich gekommen bin, um der Welt Leben zu geben. Wenn aber Jesus nun diesen Juden gegenüber betont, dass er gekommen ist, um die Welt zu retten, dann sprengt das ihren Horizont. Sie dachten nur an sich und ihr Volk, nicht die ganze Welt. Es geht um mehr, als dass sie, das Volk der Juden, in Frieden leben können. Das auch, aber eben mehr, die Welt. Jesus kritisiert also an seinen Zuhörern, dass sie zu fest auf das Diesseitige fixiert sind, inklusive der Religion. Und seine Aufforderung, nun all diese Träume aufzugeben und stattdessen bedingungslos ihm zu glauben und daran zu glauben, dass Leben mehr ist als Essen und Trinken und dass er, Jesus, dieses mehr eben zu geben vermag, das ist für viele eine zu hohe Herausforderung. Und sie drehen sich um und verpassen das wahre Leben. Missverständnisse, die todgefährlich sind. Doch nun die für uns heute wichtige Frage: Wo könnten wir denn Jesus missverstehen? Wir glauben doch an ihn, den Messias, den Sohn Gottes. Das haben wir doch als erstes Lied im Glaubensbekenntnis gerade gesungen. Ich bin überzeugt, dass ein Missverständnis darin besteht, dass wir in der nördlichen Hemisphäre, Europa, Nordamerika, meinen, Religion sei Privatsache und gehöre nicht in den öffentlichen Raum. Das fing im Humanismus an. Karl Marx hat das zum Programm gemacht. Und heute bekennen sich dazu beinahe alle politischen Parteien. Religion ist Privatsache. Und die Gesellschaft ist säkular. Vielleicht hat irgendjemand von euch ja in der letzten Woche in der Zeitung gelesen, wie viele parlamentarische Vorstöße es in Sachen Religion in der letzten Legislatur gegeben hat. Und wie viele davon eben auch die christlichen Kirchen betreffen. Wir sollen bitte gefälligst dementsprechend leben. Religion ist Privatsache, findet daheim statt und in diesem Raum, aber außerhalb von der Tür nicht. Und wir Christen sind die Ersten, die das befolgen. Ich glaube an Jesus, aber dass dieser Glaube auch etwas mit unserem täglichen Leben zu tun hat, da wird es schon schwierig. In der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz sind wir zwar ethisch korrekt, aber wir reden nicht über unseren Glauben. Wir meinen es lange, wenn wir ihn leben. Und wer von seinem Glauben trotzdem redet, muss mit einem Empörungssturm in den sozialen Medien rechnen. Und damit haben wir das Reich Gottes weit, weit in die Zukunft verlegt. Die Juden zur Zeit Jesu wollten das Reich Gottes hier und jetzt. Und wir erwarten es in der Zukunft. Wir sind einer öffentlichen Meinung gefolgt, die säkular ist, die keine öffentliche Religion will und nicht merkt, dass sie beständig neue Religionen schafft. Es gibt sowohl in der Theologie wie in den Sozialwissenschaften ein Forschungsgebiet, das trägt den Namen Public Faith, öffentlicher Glaube. Dieses Missverständnis, dass Glaube Privatsache ist, spiegelt sich bisweilen auch in unseren Gottesdiensten. Zum Beispiel in den Liedern, die wir besonders gern und häufig singen. Da haben wir in den letzten 5 oder 6 Gottesdiensten, in jedem Gottesdienst in Romanshorn, ein Lied gesungen und es geht mir hier um die Sache, nicht um das Lied. Jesus, mein Leuchtturm, wo mi durch alle Stürme hindurch Heil als Land bringt. Jesus, mein Leuchtturm, Heil als Land. Ja, stöhnt denn die gelbe Sirene am Bodensee nur für ein einziges Segelboot? Und an welches Land soll dich denn Heil gebracht werden? Wir hören die Aufforderung von Jesus, an ihn zu glauben, an den, der uns ewiges Leben gibt. Aber in unserer persönlichen Spiritualität geht es dann doch häufig um ganz irdische Bedürfnisse. Das ist berechtigt. Gott sorgt sich auch darum. Aber es geht um mehr. Wir beten oft, und das ist richtig, auch um unsere irdischen Bedürfnisse. Manchmal auch um Kleinigkeiten, wo man lachen kann. So haben das Marianne und ich vorletzte Woche am Samstag getan. Wir gingen ans Basler Tattoo, an die Derniere, mit dem Auto. Und ich sagte, weißt du, irgendwo in Kleinbasel nehmen wir uns dann den nächsten Parkplatz in der blauen Zone und es ist sicher. Und wir fahren so im Quartier herum. Und dann sagt Marianne, sie saß am Steuer, ach Jesus, jetzt möchte ich endlich einen Parkplatz haben. Und direkt vor ihr fährt ein Auto aus der Lücke raus. Just in dem Augenblick, und wir hatten einen Parkplatz, ob ihr es glaubt oder nicht, 150 Meter von der Kaserne entfernt. Man kann darüber schmunzeln und lachen, ja. Ja, Gott hört bisweilen auch auf solche Gebete. Bisweilen. Aber es geht doch um mehr. Es geht um ewiges Leben, Leben in Fülle. Und das Leben in Fülle, das uns Jesus verheißt, ist mehr als keinen Mangel haben. Das Leben in Fülle ist nicht jede Menge Spaß. Leben in Fülle ist Leben mit Sinn, jeden Tag und jede Stunde. Leben in Fülle ist auch da, wo Krankheit ist. Leben in Fülle gibt es auch da, wo Leiden ist. Leben in Fülle gibt es auch da, wo Verfolgung ist und Bedrohung. Ich habe das auch in Pakistan mitgesehen. Leben in Fülle und Leben mit Sinn, das hat der Apostel Paulus einmal so ausgedrückt: Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir hören die Aufforderung von Jesus immer wieder neu, an ihn zu glauben, an den Heiland. Jedoch vergessen wir, dass Jesus das Heil, die Hoffnung, die Zukunft der Welt ist. Wir leben in Europa in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die auseinanderbricht, wo die alten Parteien und die alten Normen nicht mehr viel zu sagen und zu bestimmen haben. Und diejenigen, die noch nach Sinn suchen, suchen ihn nicht in den christlichen Gemeinden. Wer sich nicht in Ablenkungen jeder Art verliert, engagiert sich bei Greenpeace, Amnesty oder Klimastreik. Aber wer sagt, dass Jesus für diese Welt Hoffnung ist? Gewiss, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde in Frieden und Gerechtigkeit. Aber es ist diese Welt, die Gott liebt, für die er den Sohn gab. Wir sollen diese Welt lieben, aber nicht lieb haben. Wir sollen diese Welt lieben, wie Gott diese Welt liebt. Er hat den Sohn in diese Welt gesandt und der Sohn sagt uns, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Vor mehr als 30 Jahren haben wir noch in Gottesdiensten bisweilen gesungen, Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Und wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen, Gott liebt diese Welt. Jesus verheißt denen, die an ihn glauben, dass sie nicht mehr hungern und dürsten, sondern ewiges Leben haben. Und das ist ein Leben, das vom Doppelgebot der Liebe geprägt ist. Wenn dies und Gottes Reich erste Priorität hat, dann werden wir Jesus nicht missverstehen. Wenn das Doppelgebot der Liebe und Gottes Reich erste Priorität hat, dann werden wir als Gemeinde fragen, was wir für unsere Gesellschaft, für unser Land, ja für die Welt tun können. Wenn das Doppelgebot der Liebe und Gottes Reich erste Priorität hat, dann werden wir aus der unerschöpflichen Quelle des Lebens schöpfen und Hoffnung schenken können. Gott hat jeden von uns ganz individuell geschaffen, aber er hat uns miteinander in seine Gemeinde gestellt. Wir sind wunderbar verschieden und so sind wir auch ganz verschieden und auf verschiedene Art Zeugen für Gottes Liebe. Wir dürfen unsere Jesus-Nachfolge ganz originell ausleben und doch miteinander in seiner Gemeinde. Wenn das Doppelgebot der Liebe und Gottes Reich erste Priorität hat, dann werden wir, glaube ich, Jesus nicht mehr missverstehen, sondern ihm nachfolgen, ihm, der das Leben und das Licht der Welt ist. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort des Lebens, das wir immer wieder hören und aufnehmen können. In der Bibel, in der stillen Zeit und auch im Gottesdienst. Du redest bis heute, lädst uns ein, dir nachzufolgen und dir zu vertrauen. Und immer wieder können wir darauf auch nur antworten, so wie es Petrus getan hat. Wir glauben an dich. Und du sendest uns auch heute noch in diese Welt, in unsere Welt, um deine Liebe, dein Heil, deine Versöhnung zu bezeugen. In Tat und in Wort. So möchte ich dich bitten für diese unzähligen verworrenen Situationen, die es in dieser Welt heute gibt. Die unlösbaren Konflikte in der Politik. In Israel und unter den großen Nationen. Bringe dir die Ängste, die uns beschleichen, wenn die Mächtigen mit ihren Waffen spielen. Bringe dir die Not von so vielen Menschen, die ein sicheres Leben suchen und stranden und allzu oft auch ertrinken. Du bist unser Versorger und ich bitte dich darum, dass du uns auch immer wieder befähigst zum Teilen und Menschen mit einzuladen, an deinen Tisch. Jesus, wir vertrauen dir, dass du uns führst. Schenk uns durch deinen Geist auch in der kommenden Woche offene Ohren und Herzen und Hände. Amen.